Lieben, und willkommen zurück zu Astrogeflüster. Wir sind
Barbara
und Leonie, und heute geht es wieder weiter in unserem kleinen Einmaleins der Astrologie. Und zwar beschäftigen wir uns heute mit dem Thema Häuser.
So ist es. Ja, das fällt ja auch oft in unserem Podcast. Meistens benutze ich dieses Wort Häuser. Man kann auch sagen Ort oder Feld. Feld wird auch ganz gern gesagt. Also was man das mal hört im zweiten Feld, bedeutet dasselbe wie Haus. Aber was ist das jetzt eigentlich? Warum Haus? Ja, wie kann man sich das vorstellen? Wenn wir jetzt den Tierkreis vor uns haben, ihr habt es sicher schon mal gesehen, euer Birth Chart, das ist ja ein Kreis.
Wenn nicht, berechnet euch, lasst euch mal das Birth Chart berechnen, kann man auch kostenfrei sich mal einfach nur runterladen, damit man weiß, in welchen Häusern man was hat auch.
Genau, oder damit man es einfach visuell mal vor sich sieht.
Ja.
Ja. Und das ist der Tierkreis, wirklich ein 360-Grad-Kreis, ja, projiziert sozusagen, dass wenn ich diesen Abschnitt vom Himmel so einen Kreis tun würde. Und dann teilt man diesen Kreis in 12 Häuser. Das kann man nach verschiedenen Systemen machen. Die gängigsten sind eigentlich Placidus, manchmal hat man auch Koch, Hose sein, Equal Houses. Das ergibt sich dann daraus, also entweder es wird berechnet oder man sagt wirklich, wir machen es jetzt so, das geht dann, diese Berechnung hat viel mit Breiten, Längengrad zu tun, wie lange die Erde wohin braucht. Oder ich teile es einfach durch 12. Ja, das obliegt dann dem Astrologen, der Astrologin, was man nimmt. Fix ist aber auf jeden Fall, dass es 12 Häuser sind. Und diese Häuser stehen auch immer für einen bestimmten Lebensbereich. Ja, das heißt, wirklich, stell dir so vor wie so eine Torte, die du vor dir siehst, und du teilst die in 12 Stücke. Und es beginnt immer links, also wir schneiden sozusagen links auf 0 Grad wäre das dann. Und dann geht es gegen den Uhrzeigersinn, diese Häuserordnung. Fangen wir links an und geht runter den Kreis und dann nach oben.
Das heißt sozusagen, die Spitze des ersten Hauses ist dann auch immer der Aszendent.
Genau. Wieder ein Sternchen.
Ja. Man muss die alten Folgen gehört haben, um zu wissen, warum ich hier Sternchen sammle. Aber ja, nee, ich beschäftige mich ja auch ein bisschen mit Astrologie oder bin einfach gerne, höre es mir gerne an. Und für mich war das nie ganz klar, wie sich der Aszendent eigentlich berechnet oder was das ist. Aber ist ja sozusagen die Spitze des ersten Hauses. Aszendent heißt ja auch aufsteigen.
Genau, ja. Man teilt die Häuser dann, oder man gibt, die Häuser haben einen Aszendent, in dem Fall das erste Haus, aber immer ein Zeichen, mindestens eins. Ja? Wenn ich jetzt sage, ich teile das wirklich auf 12 gleiche Teile auf, dann ist immer nur ein Zeichen. Aber bei Placidus zum Beispiel, bei diesem System können die Häuser unterschiedlich groß sein. Das sind deine Tortenstücke nicht gleich groß. Und dann kann es zum Beispiel sein, dass ein Sternzeichen über mehrere Häuser geht.
Spannend.
Wie überhaupt jetzt Sternzeichenhäuser? So, stell dir vor, dieser Kreis, du hast alle 12 Symbole drinnen, ja, die Sternzeichensymbole, und in jedem Stückchen ist jetzt irgendein Sternzeichensymbol drin. Wir fangen an, nehmen wir an, du bist wie Leonie Aszendent Schütze, dann beginnt dein Tierkreis, dein erstes Haus steht in Schütze.
Ja.
Und dann geht es chronologisch weiter, das zweite Haus steht in Steinbock, das dritte Haus und so weiter und so fort. So.
Ja.
Genau, was bedeuten jetzt die Häuser? Wollen wir natürlich wissen.
Genau.
Erstes Haus haben wir schon gesagt, Aszendent, das heißt, Aszendent ist unsere eine Identität, die Art, wie wir nach außen gehen, nach außen wirken. Auch unser Aussehen zeigt sich im ersten Haus. Planeten im ersten Haus, also es kann ja dann sein, dass da deine Sonne drin ist, deine Venus, dein Mond, die Planeten sind da irgendwo verteilt im Horoskop. Das sieht man auf jeden Fall. Ja? Das heißt, dieser Vibe, dieses Sternzeichen, das bei dir im ersten Haus ist, das bestimmt ist ja ein Auftreten, aber es hat auch viel mit Dingen zu tun, mit denen du dich identifizierst. Das ist nicht nur das Außen. Weil alleine dadurch, dass ich sage, der Aszendent wird ja stärker sichtbar, auch mit den Jahren, wenn ich etwas immer öfter mache, auf eine ähnliche Art angehe, dann natürlich wird das auch einen Einfluss haben, nicht nur wie ich mich gebe, sondern wie ich vielleicht auch bin. Ja?
Okay. Was ist denn, wenn man zum Beispiel wie ich sehr viele Planeten in einem Haus hat?
Das kommt darauf an, wie viele. So ab drei sprechen wir von einem Stellium. Drei, vier, das ist, wenn du wirklich da mehrere hast, dann ist natürlich dieses Haus sehr wichtig. Allerdings heißt das dann nicht, da muss ich jetzt hinschauen, sondern meistens muss man gegenüber schauen, wo eigentlich weniger ist. Dort, wo die Planeten sind, dort konzentriert man sich meistens schon auf etwas. Dort, wo nichts ist, das fragen mich die Leute auch sehr oft, mein Haus ist leer, heißt das, ich habe nichts? Nein, du hast ja immer ein Sternzeichen, das über dieses Haus regiert. Ja, und das alleine gibt dir Aufschluss. Und natürlich, dann kann es mit der Zeit, so wie die Sterne halt laufen und weitergehen, kann sich da was verändern. Okay. Also Stellium bedeutet immer, hier bist du wahrscheinlich sehr firm oder das wird dann sehr stark sein in deinem Horoskop. Das wird man sehr stark sehen. Der Bereich ist für dich sehr, sehr wichtig.
Es ist das erste Haus bei mir, deswegen frage ich. Deswegen finde ich es gerade so spannend.
Und bei dir ist halt auch wirklich so, wenn man dich kennenlernt, da kommt einfach schon ganz, ganz viel. Ja, es gibt ja Leute, da muss man ein bisschen graben, da muss man ein bisschen, und Leonie ist da.
Halte nicht, wie sagt man so schön, ich glaube, ich habe schon gesagt, gerade wieder irgendeinen Spruch falsch, aber ich halte mich zurück sozusagen mit meiner selbst.
Ja.
I'm here. Aber das erste Haus, du hast es ja schon gesagt, steht für das Selbst, für die Erscheinung. Man sagt ja auch oft, es ist die Widderenergie.
Genau.
Was kannst du dazu noch ein bisschen flüstern?
Widderenergie ist immer, wie alles anfängt. Mhm. Widderenergie deswegen immer, wenn wir etwas anfangen und beginnen im Leben, dann ist es der Aszendent, dieses Zeichen, dass mein erstes Haus hat, mit der Energie mache ich das. Mhm. Bei mir ist zum Beispiel so, ich bin Aszendent Krebs, das heißt, ich beginne was, aber manchmal gehe ich dann wieder einen Schritt zurück und gehe dann nochmal nach vorne. Mhm. Ja? Wenn du jetzt zum Beispiel hast Aszendent Skorpion, wenn du was beginnst, wirst du mal einen skeptischen Blick rüberwerfen. Mhm. Ja? Willst du nicht in die Karten schauen lassen. Wenn du Aszendent Widder bist, dann machst du, ja, da habe ich immer gehört und ich finde, das passt gut, mach die Tür zu, ich will durch. Mhm. Also einfach mal voraus. Ja? So zeigt sich das. Und Widderenergie bedeutet immer eben auch ich. Der Aszendent im Gegensatz zum siebten Haus, das gegenübersteht. Das ist auch immer sehr wichtig, welches Haus steht dem Haus gegenüber. Mhm. Und da sind wir immer genau bei 180 Grad. Das heißt, erstes Haus und siebtes Haus sind miteinander verbunden. Das erste Haus bin ich. Mhm. Ja. Und natürlich steht es naturgemäß in Spannung zu siebtes Haus, wo es ums Du geht. Ja. Das heißt, interessant immer, wenn Planeten im ersten Haus stehen und siebtes Haus, haben wir immer schon so ein bisschen eine Ich-Du-Thematik oder wir oder ich.
Sehr spannend. Kann es eigentlich auch sein, dass man gar kein Haus hat? Also gibt es das auch so, dass man... Nein, also das geht nicht.
Nein.
Nein, für unsere Newbies, also Astro-Newbies.
Ja, stimmt, hast recht. Es gibt keine falschen Fragen.
Ja.
Nein, alle haben 12 Häuser. Jeder hat 12 Häuser.
Also alle haben alles sozusagen einmal bekommen. Gut.
In der Astrologie haben wir alle ein Haus.
Das ist doch schön. Das ist doch sehr schön. Das heißt, wenn man viele Punkte im ersten hat, sollte man sich vielleicht im siebten Haus ein bisschen mehr widmen. Und so geht es dann weiter. Also wenn man mehr im zweiten hat, dann sollte man sich im achten und umgekehrt vice versa.
Und dann kommt es natürlich darauf an, welche Planeten wo stehen. Ja.
Magst du vielleicht darauf eingehen, ganz kurz, wo man halt sagt, okay, da sieht man mehr, weil es wissen vielleicht wenige, aber es gibt ja diese Generationsplaneten.
Genau.
Und dann gibt es aber auch die, die eher ins Persönliche sind. Magst du das vielleicht ganz kurz nur anklären?
Genau, also die persönlichen Planeten, das sind wir von Sonne bis Mars. Mhm. Das heißt Sonne, Mond, Merkur, Venus, Mars. Und dann haben wir die Generationsplaneten. Jupiter, Saturn sind so ein bisschen zwischendurch, weil die sind halt, Jupiter fährt circa 12 Monate, Saturn 2,9 Jahre.
Ja.
Aber die teilen wir mit mehreren Menschen. Ja, die gelten für längeren Zeitraum und das ist eben dann Uranus, Neptun und Pluto. Mhm. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe Uranus, von mir aus Neptun, Pluto, alles im ersten Haus, was jetzt so nicht funktioniert, aber egal, auf jeden Fall, dann würde ich nicht sagen, man muss unbedingt nur aufs siebte Haus schauen. Oder wenn ich jetzt ein Pluto in einem Haus habe, zusammen mit irgendeinem anderen schwierigen Aspekt, heißt schon, ich muss mich um den Bereich kümmern. Mhm. Ja. Wichtig ist natürlich die Sonne. Wir haben schon gesagt, die persönlichen Planeten. Die Sonne, in welchem Haus die ist, die gibt meinem Sternzeichen nochmal so eine richtig konkrete Färbung. Ja. Mhm. Es ist ein Unterschied, ob ich jetzt zum Beispiel Fische bin, so wie du eben, und ich sage, meine Sonne ist zum Beispiel im dritten Haus, wie bei dir, was ja, kommen wir gleich hin, Kommunikation ist, ja, Oder ich habe meine Fischsaison im 10. Haus, was ein bisschen so Steinbock-mäßig ist. Ich sage, es geht sehr um Pflicht und Ernsthaftigkeit und Verantwortung.
Das verändert sozusagen auch dann das, wie man das eigene Sternzeichen ein bisschen auslegen kann.
Genau, das Haus gibt dem Zeichen eine Färbung. Und es gilt in der Astrologie immer, ich höre zwar immer, ja, Venus in dem Zeichen und Venus in dem Zeichen, aber eigentlich ist Haus Vorzeichen. Die Hausstellung der Planeten macht mehr sogar noch aus als das Zeichen, ja, Haus voll Planeten.
Ja. Das ist auf jeden Fall wichtige Infos, die wir da mitnehmen dürfen.
Aber ein bisschen kompliziert, ich verstehe. Ich kann, wir versuchen es ganz einfach zu machen.
Ja, ich hole dich eh wieder runter, wenn du wieder in deinen Astro-Talk verfällt. Aber wir können ja weiter wandern in unser nächstes Haus, das zweite Haus. Da geht es um die Werte, Besitz, Finanzen oder?
Hat Stiermap, ja genau. Ja. Es geht um Werte, es geht um Sicherheiten. Mhm. Es geht um das, was ich brauche, um mich wohlzufühlen. Es geht auch darum, wie gehe ich mit meinen Finanzen um. Die Spitze des Hauses, also das Zeichen, das an der Spitze steht, zeigt mir auch, wie gehe ich mit Geld um.
Mhm.
Hier geht es aber vor allem um mein Geld. Es gibt einen Unterschied im Horoskop. Es gibt auch das Geld anderer Leute und gemeinsame Gelder. Das ist mein Wert, unabhängig von allen anderen.
Mhm.
Schwierige Planeten im zweiten Haus, beispielsweise ein Saturn, beispielsweise ein von mir aus Neptun, heißt noch lange nicht, dass ich jetzt kein Geld verdiene. Ja?
Mhm.
Kann sogar sein mit Saturn im zweiten Haus, dass man halt sagen wir mal, mit einem Minus anfängt und sich total hocharbeitet. Aber es gilt hier immer, auf den Selbstwert auch zu schauen, meistens. Ja, wenn du jetzt Jupiter da drin hast, dann fließt dir oft was zu. Aber Jupiter ist eben auch sehr maßlos, gibst das wahrscheinlich gern aus. Beispielsweise, sagen wir, du bist von mir aus Aszendent Zwillinge und dein zweites Haus beginnt in Krebs, heißt das, wie du Geld ausgibst, ist wahrscheinlich sehr Schwankungen unterworfen, weil der Krebs ist kein lineares Zeichen, sondern auf und ab. Ja, Gefühle bestimmen deinen Umgang mit Geld.
Ich habe sehr viel Glück, was mein zweites Haus betrifft. Ich habe da den Steinbock drinnen.
Ja, genau, deswegen Schütze, Aszendenten glaubt man so, aber die haben eigentlich sehr wohl ein Gespür für solche Sachen. Und bei dir, was ja auch noch spannend ist, du hast ja auch noch zwei Planeten im zweiten Haus. Du hast ja Venus.
Mhm.
Und Venus gehört ins zweite Haus.
Ja. Ja, also es ist auch eine Liebe da zu materiellen Dingen. Also sagt man ja oft, die Venus hat ja sowas, was das auch so, was sich so mit auch gerne mit materiellen Dingen beschäftigt.
Und, das auch schon mit genussvollen Dingen.
Genau.
Also auch Kochen und sowas. Auch ja, das kann über das zweite Haus angezeigt hat. Gezeigt sein, also alle hedonistischen Genüsse.
Eben, also es geht ja nicht nur um den Besitz und so, sondern du hast es auch vorhin schon gesagt, um die Werte.
Genau.
Um das auch. Also alles, was die Venus oder die Stierenergie ja auch ausmacht, dieses, die schönen Dinge des Lebens.
Genau. Ja. Aber wenn, kommt drauf an, eben welche Energie hier zusammenkommt und welche Planeten zusammenkommen. Dann kann das noch erhöht sein oder es kann ein bisschen anders sein.
Gut. Wollen wir in unser nächstes Häuschen wandern?
Genau, das dritte Haus. Und da merkt man jetzt schon, okay, erstes Haus wieder Energie, zweites Haus Stierenergie. Na klar, jetzt kommt Zwillinge-Energie.
Ja.
Das dritte Haus ist das Haus der ganz jetzt vereinfacht gesagt Kommunikation.
Mhm.
Wobei hier Kommunikation ist gemeint. Ja klar, wie reden wir? Wie schreiben wir?
Mhm.
Wie denken wir vielleicht auch? Was sind so Denkmuster? Das ist unsere schulische Ausbildung. Hier allerdings die pädagogische Ausbildung in der Kindheit. Gegenüber das neunte Haus ist das Erwachsenenlernen oder das akademische Lernen, das Weiterbilden.
Sozusagen der Schütze-Energie da.
Genau, genau. Weiters, hier geht es auch um unser nahes Umfeld, um unsere Nachbarn, um Geschwister, die Menschen, die uns umgeben.
Mhm.
Und es sind kurze Reisen, Alltagswege, schnell mal wohin fahren, pendeln.
Mhm.
Während das neunte Haus gegenüber sind die großen Reisen.
Mhm. Okay.
Also wir haben auch Zusammenhang, das wollen wir vorher ein bisschen vergessen, gegenüber vom zweiten Haus Stier, natürlich Skorpion, da ist nichts, was wir haben.
Sondern was wir loslassen müssen.
Genau. Gut, aber drittes Haus, das heißt Zwillinge-Energie. Ja, ich kenne zum Beispiel, ja, wir können im Planeten da drin was verändern. Angenommen, ich habe Mars im dritten Haus. Mars sagt uns immer, wie man kämpft, wie man sich durchsetzt. Dann bist du jemand, der mit Worten sich durchsetzt.
Sehr gut, interessant, ja.
Ja. Oder wenn du Neptun da drin hast, ich kenne Leute mit Neptun im dritten Haus, die haben ganz gerne, ja, nicht Decknamen, aber geben sich selber Spitznamen, ändern ihren Namen oder haben vielleicht eine sehr poetische, feinfühlige Art zu sprechen oder machen überall Punktis.
Mhm.
Wenn du Jupiter da drin hast, dann kannst du, bist du geborener Redner wahrscheinlich. Ja?
Mhm.
Also das verändert diese Energie und das Zeichen gibt dem Ganzen auch noch seinen Vibe.
Mhm. Spannend.
Mhm.
Sehr, sehr spannend. Das heißt, wenn man da vom Haus, also sozusagen, wenn man das Haus sich anschaut, man hat das dritte Haus, man muss sich dann immer auch anschauen, so welches Sternzeichen drinnen ist und welcher Planet drin ist. Okay. Genau. Okay, das heißt, das kann man sich dann irgendwie eigentlich am besten ist, man lässt sich zusammenstellen von dir, würde ich jetzt mal so keck behaupten.
Ja, das Ding ist halt, klar, es gibt, ich sage jetzt nicht, man kann das nicht auch im Internet machen. Das Problem ist halt bei diesen Computerdeutungen, du wirst halt eine Deutung kriegen, wo jeder zweite Satz oder jeder, nicht zweite Satz, aber jeder zweite Absatz widerspricht sich. Dann wird's heißen, und das ist das, was AI bis jetzt noch nicht ganz kann. Es wird besser, aber rauszufinden, wo ist jetzt das Gemeinsame? Weil sonst heißt es zum Beispiel, okay, Aszendent Steinbock, du bist streng, du bist sehr realistisch, Mondin Fische, du bist komplett verträumt, du bist, ja.
Und dann finden sich die Leute auch nicht mehr wieder, weil sie sich denken, hey, so bin ich ja gar nicht.
Oder sie suchen sich das raus, was passt.
Ja, das ist sowieso, tendenziell macht man das ja ganz gerne in der Astrologie.
Genau, aber auflisten, ja, wenn du jemanden brauchst, der das erklärt, wie das alles zusammenhängt, dann melde dich gern bei mir, kann man sich das sehr schön noch dazu, man kann sich das natürlich in einer Videosession super gut am Bildschirm dann auch anschauen, weil es ist das eine, das zu hören und das andere,
vor allem
wenn man visueller Typ ist, natürlich das zu sehen. Ja?
Jetzt gehen wir ins nächste Haus, was für Familie und Herkunft das Zuhause ist.
Genau, und da sind wir wieder beim Eckpunkt. Es gibt vier Eckpunkte im Häusersystem. Ganz links haben wir gesagt, haben wir auf 0 Grad Aszendent. Dann sind wir jetzt auf 90 Grad. Das ist der tiefste Punkt von diesem Kreis. Das sogenannte IC. Das ist der Imum Coeli, der tiefste Punkt vom Himmel, könnte man vereinfacht sagen. Und das sagt, wo wir herkommen. Das ist unsere Kindheit, das sind unsere Wurzeln, das ist unser Zuhause. Und hat Krebsenergie, natürlich, unsere Vergangenheit. Zeigt uns aber auch, wo wir gerne wohnen, wo wir uns wohlfühlen. Und hier können wir einerseits natürlich viele Facts drüber bekommen, wo komme ich her? Und gegenüber ist dann das 10. Haus, wo will ich hin?
Und
das hängt natürlich auch miteinander. Manche sagen auch, aber da gibt es unterschiedliche Meinungen von unterschiedlichen Astrologinnen, dass zum Beispiel unten Vater ist und oben Mutter. Manche sagen es genau umgekehrt. Manche sehen da mehr sogar die Elternbindung als bei Sonne, Mond. Aber auf jeden Fall Herkunft wichtig. Und später auch eben, wo will ich leben? Wenn ich jetzt sage, ich habe da unten einen Steinbock, dann will ich sicher nicht mitten in der City irgendwo sein, außer ich bin vielleicht irgendwo im Skyscraper ganz oben, sondern werde ich irgendwo zum Beispiel Erde wirklich brauchen, Natur. Ja, weil das Steinbock ist ganz gern allein. Oder wenn ich Neptun da unten habe, möchte ich ja Wasser wahrscheinlich in meiner Nähe haben. Oder ich brauche die Farbe Blau. Wenn ich Schütze da unten habe, brauche ich viel Platz. Wenn ich Jungfrau habe, dann bin ich wahrscheinlich zu Hause sehr penibel und mag es überhaupt nicht, wenn irgendjemand kommt zu mir. Ja. Während Waage ist dann wahrscheinlich jemand, der ständig irgendwen da hat und wo es extrem ästhetisch ist. Also das ist, auch wenn man es jetzt ganz weltlich und ein bisschen oberflächlich ist, das auch, wie es bei uns zu Hause so ausschaut.
Witzig, ich habe wieder. Würdest du das passt zu meiner Wohnung sagen?
Ja, weil du bist bunt.
Das ist wahr.
Wenn man Widder hat im 4. Haus, will man sicher nicht alles nur minimal und alles nur clean.
Ja, okay. Ich finde es halt spannend. Ich habe mich ja ein bisschen mit meinem eigenen.
Und Stadt, natürlich, Entschuldigung. Und Stadt. Ich sehe wieder Stadt. Natürlich gibt es eine andere Seite, da kommen wir dann zum Mond, der hat auch mit dem Wohnen zu tun. Denn der Planet, der da auch dazu gehört, der ähnlichen Vibe, ist der Mond. Der sagt uns da noch, gibt uns noch extra Infos.
Ja, was ich sagen will, ich habe mich ja damit ein bisschen beschäftigt, einfach nur so ganz grob immer. Und mir hat dann irgendwann mal mehr gesagt, dass ich ein sehr lebendiges Elternhaus haben musste, also wo, weil diese Widderenergie deutet auch auf viel Spannung hin etc. Also wo man auch in späterer Folge sich auch wohlfühlt.
Wenn was los ist.
Genau.
Ja.
Kann man das so umlegen sozusagen, dass man das manchmal sehnt?
Ja und nein, es kommt drauf an. Also wie der Mars, da muss man dann schauen, dass jetzt wird es aber echt kompliziert, deswegen sage ich es nur ganz kurz, der Herrscher des Hauses. Da müsste man dann auch schauen, wo ist der Mars? Weil, warum? Das Zeichen bei dir eben unten ist Widder und der Planet, der zum Widder gehört, ist der Mars. Und wenn der Mars jetzt zum Beispiel irgendwo wieder ganz versteckt steht, dann würde ich sagen, du brauchst genau das Gegenteil, du brauchst Ruhe. Und das kommt drauf an. Ja. Aber was auf jeden Fall richtig ist, also nicht, dass das nicht gestimmt hat, aber ist, dass Widder da unten anzeigt, Aktivität in der Kindheit. Mhm. Bei Steinbock im vierten Haus kann es sein, du warst ein Einzelkind und es gab niemanden zum Spielen. Es kann aber auch sein, dass du auf einem riesen Gutshof auf die Welt gekommen bist und musstest schon mithelfen mit 5 Jahren. Ja?
Also es zeigt immer so ein bisschen an, wie sich das Elternhaus oder der, wo du aufgewachsen bist.
Arge und heftige Planeten da unten sind natürlich zum Beispiel Pluto. Mhm. Wenn der auch noch, dann hat man immer schon zu tun mit argen Verlusten, mit heftigen Dingen. Neptun, das kann auch für Flucht Geschichten und Erfahrungen sprechen. Mhm. Mondknoten natürlich, auch verletzte Mondpositionen. Also da geht es wirklich darum, da muss man erstmal, oder Uranus, da hat man gar keine Ahnung. Uranus direkt am C, der immer sagt, hey, Sicherheit gibt es nicht. Da weiß man nicht einmal, was sowas ist da zu Hause. Ja? Mhm. Da muss man das irgendwie anders finden. Aber es kann uns auch viel verraten, eben was aufzuarbeiten ist. Da steckt viel drinnen. Und das vierte Haus von der ganz kleinen Kindheit ist dann aber auch unsere letzten Jahre.
Ah ja.
Aber das, glaube ich, will ich mal gar nicht so reinziehen, weil wer will das wissen, oder? Es muss ein bisschen Überraschung bleiben. Ja. Aber wenn du jetzt zum Beispiel da drinnen Saturn hast, dann kannst du dich freuen, weil überall, wo Steinbock oder Saturn ist, wird ja mit den Jahren immer besser.
Ah ja, spannend.
Das ist das vierte Haus, genau.
Dann kommen wir zum nächsten Haus. Das ist sozusagen das fünfte Haus. Da haben wir schon in einigen Podcast, astrologischen Podcast-Folgen gehört, es ist das Spaßhaus.
Genau.
Kreativität, Liebe habe ich da stehen.
Ja, genau. Alles, was Spaß macht und alles, was wir als Kind gemacht haben, ja, also so unsere verspielte Seite ist da drinnen und unsere Showbühne. Es ist Löwe-Energie, es ist sonnig, es ist hey und ich bin da und ich möchte zeigen, wer ich bin. Wenn wir jetzt zum Beispiel die Sonne da drin hat, dann ist man tatsächlich, hat man Star-Qualität. Ja? Oder wenn du Venus da drin hast, das schauspielerische Talent, weil du kannst dich hinschauen, du kriegst diesen Zuspruch. Ja? Du kannst Leute unterhalten, du kannst gut mit Kindern. Wenn man ein stark besetztes fünftes Haus hat, sind immer auch pädagogische Fähigkeiten angezeigt. Während wenn zum Beispiel Saturn im fünften Haus ist, heißt das oft, man hat schon als Kind nicht so richtig gespielt oder man hat gern mit Baustein gespielt oder war Schachspieler, man hat eigentlich immer schon strukturiert gespielt.
Ah, spannend.
Oder mag lieber, also ich kenne einige Menschen mit Saturn im fünften Haus, die malen nach Zahlen geliebt haben, weil sie nicht gewusst haben, was sie malen sollen.
Ah, weil Saturn, witzig, das kommt jetzt wieder.
Ja, habe ich auch gesehen. Ja, tatsächlich gestern so eine Werbung auf Insta. Ich dachte, what? Aber gut, für mich wäre es nichts.
Ja.
Aber es gibt Menschen, die brauchen ein bisschen Anleitung bei Spaß. Ja?
Mhm.
Oder wenn du Jupiter da drin hast, ne, dann bist du ja, da ist schon zu viel vielleicht manchmal auch. Ja? Dann bist du die Party. Du bist die Party.
Mhm.
Oder wir sagen, wenn du Pluto hast im fünften Haus, dann tust du vielleicht ein bisschen schwer, weil bei Pluto ist immer, entweder wir machen uns zu groß, zu klein, zu verstehen, was du eigentlich, vielleicht schämst du dich für dein Auftreten, vielleicht schämst du dich für das, was deine Talente, oder du siehst das nicht, was du hast, du vergleichst dich. Ja, aber während Pluto zum Beispiel wiederum mit anderen Häusern gut verbunden ist, dann kannst du tatsächlich mit deinem Auftreten die Welt verändern, könnte man fast sagen. Ja, also das fünfte Haus hat auch mit Kindern zu tun.
Mhm.
Jetzt ist nicht so, werde ich oft gefragt, ich habe keinen Planeten im fünften Haus, kriege ich nicht Kinder?
Mhm.
Nein, das muss nicht sein. Aber tatsächlich gibt hier das Zeichen schon ein bisschen Aufschluss. Wenn ich zum Beispiel sage, beginnt mit Steinbock, dann wird es wahrscheinlich nicht so früh passieren. Oder beginnt mit Wassermann, entweder muss nicht oder kann ganz unorthodox sein, es muss ja sowieso nicht. Ja.
Mhm.
Also heute sagt man auch nicht mehr, das ist das Kinderhaus, weil nicht jede Frau oder jeder, der Kinder will, muss Kinder haben, jeder Mann, egal wer, sondern es geht auch ums eigene innere Kind sogar viel, viel mehr. Aber natürlich gibt es so Planeten, die Fruchtbarkeit verstärken können. Wenn der Mond im fünften Haus ist zum Beispiel, das wäre so ein Ding. Oder Venus im fünften Haus, ja. Aber nicht kein Planet, keine Schwangerschaft. Das stimmt nicht.
Okay, ja. Das nimmst du vielleicht einigen auch die Angst.
Ja, hiermit. Absolut.
Sehr gut. Dann gehen wir ja vom Spaß und zum Vergnügen in Richtung Arbeit und Gesundheit.
Ja, wobei hier geht es nicht darum, welchen Job man macht, sondern wie man ihn macht. Mhm. Das sechste Haus gehört zu Jungfrau und die Jungfrau regiert, wie wir unseren Tag so einteilen, haben wir letztens gehört. Unsere Routinen, unseren Alltag.
Organisation wahrscheinlich
genau,
mehr.
Genau. Ja. Das ist das physische Gefäß sozusagen. Während gegenüber das zwölfte Haus, das ist unsere Seele.
Ja.
Ja. Und beim fünften haben wir vergessen, gegenüber unsere Schobine fünftes, elftes Haus ist dann wir und die anderen.
Mhm.
Ja.
Mhm.
Und im sechsten Haus, um jetzt zurückzukommen, eben auch Gesundheit. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden habe, der seine Sonne im sechsten Haus hat, dann sind es meistens Menschen, die sich schon von klein auf um ihre Gesundheit kümmern müssen. Mhm. Sei es durch eine spezielle Diät, sei es durch Krankheiten, sei es durch, natürlich kann dann durch gewisse Planeten, wenn zum Beispiel, sagen wir, es steht ein Saturn da oder es steht, dann gibt es natürlich da hier noch eine größere Zuschreibung. Wenn ich hier Merkur drinnen habe oder auch Sonne, kann aber auch bedeuten, ich arbeite im Gesundheitsbereich. Ich habe viel zu tun mit Dienst an anderen Menschen. Mhm. Das ist ein weites Spektrum natürlich. Auch sechstes Haus interessant, Haustiere.
Ja, ich wollte gerade fragen. Mhm. Ja, also das habe ich mir aufgeschrieben, extra Fragen.
Wenn man Sonne drin hat oder Mond, dann braucht man eigentlich ein Haustier. Das ist wie Therapie.
Ah.
Es kommt auf Zeichen an, natürlich auch, das kann uns auch was verraten. Angenommen, mein sechstes Haus beginnt in Krebs, na dann bin ich geborene Tierpfleger, Tierärztin. Mhm. Ja, weil dann habe ich diese wahnsinnige Empathie, ja, und diese soziale Ader. Wenn ich jetzt sage, mein sechstes Haus beginnt, sag mir irgendwas.
Was, irgendwas?
Ja, sagen wir irgendwas.
Schütze, ja.
Ja, dann brauche ich irgendein Tier, das aber flexibel ist, das dann wieder zwei Wochen wer andere füttern kann, weil dann werde ich das nicht aushalten, ja, wenn ich das ständig mit zum Beispiel das Tier nicht.
Vogelspinnen zum Beispiel, die lange mit
Fische.
Nahrung auskommt, ja, Fische.
Sowas, ja, wäre wahrscheinlich. Oder natürlich ein Tier, das man mitnehmen kann.
Ja? Was wäre bei Zwillingen?
Zwillinge und Haus, also Zwillinge, sechstes Haus, nicht generell Zwillinge, mögen schon Haustiere, Zwillinge und sechstes Haus, das kann ein bisschen eben, ja. Oder auch wenn das sechste Haus in Jungfrau beginnt, dann mag man schon. Also es gibt entweder Leute, die ganz, ganz Tiere mögen oder die anderen halten sich aus wegen den Haaren und so. Oder man ist allergisch. Allergien und sowas, das kommt auch aus dem sechsten Haus, das Immunsystem.
Das kommt spannend, ja.
Oder, aber das kann man natürlich sich lustig mal anschauen und sagen, habe ich da Planeten oder wieso interessiere ich mich eigentlich für, keine Ahnung, afrikanische Steppen, Echsen?
Ja.
Ah, das ist, weil du den Neptun in Spannung zu Uranus hast.
Ah ja,
ja.
Voll
also
interessant.
Das sagt uns, dass alles, was wir so täglich in unserem Leben brauchen, auch Gesundheit eben, wie gesagt, unsere Routinen, wenn du Neptun im sechsten Haus hast, wirst du eine heil Arbeit haben mit Routinen, weil Neptun natürlich da alles zerstreut. Dann hast du wahrscheinlich, stehst mal da auf. Ja. Und natürlich können wir gleich sagen, was wäre gut, ja, wenn du da Routinen schaffst. Wenn du Saturn da drin hast, dann ist dein Tag wahrscheinlich, du bist so einer von den Leuten, die diese Videos machen. Get ready with me, 4.30 Uhr. Ja. Kann man auch überlegen. Und wenn zum Beispiel dein sechstes Haus in Löwe beginnt, dann wird es dir wichtig sein, ja, dass dein Alltag trotzdem irgendwie was Tolles hat, was Schönes hat. Ja. Dann muss irgendwie auch so Tools für den Alltag, ja, ob man mit Werkzeugen umgehen kann, ob man backt. Das ist sechstes Haus, ist Backen auch ein bisschen. Kochen wäre eher das Zweite.
Ja. Ah, spannend. Sehr, sehr spannend.
Also es ufert aus, aber auf jeden Fall Jungfrau-Vibe und Körper und Existenzielles ist da drinnen und auch Arbeitsplatz. Wie sollte mein Arbeitsplatz ausschauen?
Es ist super spannend. Ich habe ja mein Birthchart vor mir liegen und ich denke die ganze Zeit, spannend, macht Sinn. Ist total logisch.
Sehr schön.
Dann kommen wir zum nächsten Haus. Wir sind jetzt sozusagen auf der sozusagen anderen Seite jetzt schon, weil das ist ja jetzt sozusagen das, was vom ersten, gehen wir jetzt sozusagen vom siebten.
180 Grad gegenüber vom Aszendent.
Genau, und zwar sind wir jetzt
wenn wir eine Uhr, siehst du, jetzt habe ich eine gute Allegorie, eine Uhr haben, dann wäre es jetzt auf 15 Uhr genau, ja?
Genau. Also wir stehen auf der anderen Seite vom Spielfeld.
Mhm. Und da Spieluhr, was? Noch ein paar Bilder.
Ja, sorry.
Im gegnerischen Tor, ne?
Ja, also da geht es jetzt um Partnerschaft, um Beziehungen, das siebte Haus.
Richtig,
also
Waage-Energie.
Ja?
Das Wir. Ja. Gegenüber vom Aszendent nicht nur ich, sondern ich und die anderen. Und zwar die anderen, mit denen ich entweder zusammenlebe, sprich Partnerschaft, Ehe, aber auch alle Partnerschaften, die vertraglich geregelt sind. Ja, das heißt, Geschäftspartnerschaften auch. Ja. Nicht unbedingt jetzt die Arbeitskollegen, das wäre dann eher wieder woanders, aber doch, wo man gleichberechtigt auch ist und alles, was irgendwie vertraglich abgesegnet ist mit jemandem, deswegen die Ehe, die Lebensgemeinschaft und Beziehungen. Ja. Und natürlich auch immer darum, es geht halt auch um das, was man zusammentut, ob man teamfähig ist. Also Menschen, die diese Sonne im siebten Haus haben, quasi so eine Fake-Waage eigentlich, egal welche Sternzeichen, sind sehr gut darin, diplomatisch zu sein, sind sehr gut darin. Manchmal habe ich aber auch schon oft gesehen, dass es Menschen gibt, die sogar Angst irgendwie haben oder keine Beziehung, Und dort, wo die Sonne ist, das sollten wir tun, aber manchmal fällt es uns sogar schwer, dort zu agieren. Es kommt darauf an, wie die Sonne dann bestrahlt ist. Aber deine Venus im siebten Haus, damit bist du natürlich auch ein Mensch, der einfach mit Menschen umgehen kann. Mhm. Ganz charmant. Ja. Wenn du Mars da drinnen hast im siebten Haus, dann wirst du einer sein, wo jeder sagt, du musst aufpassen. Ja. Also da kannst du natürlich auch ein bisschen anecken. Wenn du Uranus im siebten Haus, dann wirst du das nicht mögen, überhaupt mit jemandem einen Vertrag abzuschließen. Oder wenn du dir dieser Energie nicht bewusst bist, ziehst du ständig Menschen an, die sich irgendwie wieder verabschieden, ja, und total unzuverlässig sind.
Spannend.
Und auch natürlich, wenn du Steinbock im siebten Haus, sagt man, hat man früher gesagt, dass die Ehe erst später stattfindet, heute Ehe. Ich meine, ja, aber kann es tatsächlich sein, dass man ein bisschen länger braucht, während du wahrscheinlich mit Waage im siebten Haus blinzelt dich jemand an und du bist in Love. So, natürlich gibt hier das Sternzeichen dem Ganzen noch eine Energie. Ja. Und Planeten, die dann da drin sind, wie gesagt, die verstärken gewisse Dinge. Ja.
Okay, weil das heißt zum Beispiel, ich habe ja mein Jupiter, der im Krebs ist, ist im siebten Haus.
Mhm.
Das bedeutet dann, man muss sich da, wie baue ich das zum Beispiel jetzt nicht nur auf mein Sternzeichen, aber zum Beispiel, wenn man das jetzt hat, wie baut man sich das dann zusammen, die Informationen?
Also
wie würdest du das angehen?
Schaue ich mal die Krebsenergie an. Das heißt, wie bist du in Beziehung, beziehungsweise welche Art von Mensch siehst du an? Und da musst du natürlich mit Krebs, kann man sagen, okay, du kannst sehr gut bemuttern. Das ist eine sehr fürsorgliche Seite, bist sehr emotional, aber du musst aufpassen natürlich, dass du hier nicht in so eine Mutter-Kind-Rolle reinkommst.
Dass man nicht sich verliert auch.
Ja, du bist sehr, du umsorgst gerne in einer Beziehung. Du ziehst sehr sensible Menschen auch an Beziehungen, deswegen wahrscheinlich, wenn die nicht irgendwo Wassercharakter haben im Horoskop, wird das für dich nichts sein. Und Jupiter, der Planet, den schaue ich mal an, der sagt, okay, was machen wir jetzt mit dem ganzen Jupiter, wo er ist, der verstärkt. Das heißt, er verstärkt dieses Thema sogar noch. Ja? Das heißt, es ist ja wichtig, dass du auch mit Menschen dich umgibst, die emotional reif sind. Die Gefahr ist natürlich, dass du die Reifere bist und dass du die Leute dann erst einmal erziehen musst. Andererseits, was du unbedingt brauchst in einer Beziehung und was dich anzieht und was wichtig ist, ist Verletzlichkeit. Denn Krebs ist das auch, wo wir uns verletzlich berührbar zeigen. Das brauchst du.
Ja? Und das heißt, das baut man dann zum Beispiel jetzt, sage ich jetzt, ein anderes Sternzeichen, Jungfrau, baut sich das dann so auf, dass es immer, man muss immer ein bisschen abwägen, welche Aspekte da reinspielen. Ja. Und da kann sich das verstärken und halt auch zum Beispiel abschwächen.
Genau.
Okay, das ist ja schon mal interessant. Also das heißt, wenn das, vor allem, ich glaube nämlich, dass vor allem unsere Lauschers da draußen natürlich interessiert sind an ihrem siebten Haus, weil da geht es ja um die Liebe, um die Partnerschaft.
Ja, wobei, da kommen noch, das fünfte Haus wäre auch wichtig.
Ja, okay.
Und das achte Haus, das jetzt danach kommt, auch.
Ja, weil da geht es um die Sexualität.
Genau,
auch
da geht es um die Erotik.
Ja, tief emotionale Bindungen, habe ich mir ja aufgeschrieben.
So ist es.
Na, dann gehen wir gleich weiter zum nächsten Haus, das Haus der Transformation, Sexualität und Krisen.
Genau, gegenüber vom zweiten Haus, wo wir gesagt haben, hier ist alles, was wir wertvoll finden, was wir auch ansammeln, da steht ein Sammler vor dem Herrn und ein Aufhäufer. Und der Skorpion ist der Weglasser eigentlich. Beide können es manchmal nicht so gut und beide können das sein. Das ist das immer, wenn man so das Gefühl hat, was, aber ich kenne den Skorpion, der kann auch nicht loslassen. Ja, diese zwei Gegenüberhäuser, die können sich immer so ein bisschen, ja, man kann so Plätze wechseln, Sister Signs, sagt man. Ja, also man kann so hin und her jumpen. Und was halt auch wichtig ist, ist, Skorpion sagt uns immer was über Krisen. Das achte Haus ist das Krisenhaus. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Venus im achten Haus habe, dann sind Krisen für mich sogar was Schönes. Ich liebe Krisen. Ja? Wenn ich da drin Pluto habe, dann weiß ich schon, Pluto verstärkt nochmal Skorpion. Dann wird es wahrscheinlich irgendwann so diesen einen Punkt geben oder vielleicht öfter sogar, wo ich sage, boah, ganz, ganz, ganz unten und dann wieder raus. Dann habe ich die totale Wiedergeburtsgeschichte da drin. Wenn ich Merkur im achten Haus habe, dann liebe ich es, über dunkle Themen zu reden. Also wir sind hier auch beim Schatten, wir sind hier auch bei allen Tabus. Ja? Nicht nur sexuell, aber auch. Ja? Hier zeigen sich auch die sexuellen Vorlieben. Und ob man sicher ist in dem Bereich, wann diese Sicherheit kommt oder was man braucht. Und man sagt, na, ich habe da eh, was weiß ich, man hat, das fängt an in Jungfrau und kein Planet tritt, dann möchte man halt eher sauberen Sex zum Beispiel. Ja. Aber während das, wenn das achte Haus in Wassermann beginnt und da drin ist auch noch ein Uranus, würde man sagen, ja, machen wir es aber bloß nicht im Bett. Ja. Das halte ich nicht aus. Ja.
Spannend.
Also es ist ein Es zeigt uns, wie gehen wir um mit Veränderungen, mit Loslassen, mit Krisen. Mhm. Und was das achte Haus auch ist, hier haben wir nicht über alles, was uns zufließt, die Kontrolle. Mhm. Hier hat der Staat was mitzureden, die Finanz, die Steuern und auch Erbschaft und solche Dinge sind da drin. Früher hat man gesagt, eben Tod. Aber heute ist es eher so, dass man sagt, andere Lebensphasen, Tod regiert eigentlich oder ist metaphorisch gemeint für Krisen.
Ja.
Gemeinsame Gelder. Das auch, also gerade so in Beziehungen, das kommt da rein. Und eben wirklich feste Beziehungen, die emotional und erotisch stattfinden. Das siebte Haus ist mal so der Ansatz, aber im achten Haus wird es dann fixiert.
Aha. Und gibst du da, sagst du da, es gibt Sternzeichen, wo man sagt, okay, die haben vielleicht ein bisschen ein eher schwierigeres achtes Haus, also wo du sagst, okay, der, ich weiß, ich sage jetzt irgendetwas, der, wenn man den Krebs im achten Haus hat, wird schwieriger. Oder wenn man den...
Ja, wenn man den Krebs im achten Haus hat, ist natürlich, weil du dann die Krisen, die dann auch noch mit dem sensiblen Krebszeichen, wenn da nicht irgendein unterstützender Planet ist, vor allem, weil viele Menschen auch die Planeten im achten Haus verdrängen oder wirklich abspalten, bei sich nicht erkennen. Man kann wunderbar projizieren bei den Häusern 2 und 8. Deswegen Neid und Eifersucht gehören auch in diese Häuser.
Ah, wirklich?
Ja, das zeigt uns auch, wie wir damit umgehen, wenn wir neidig sind.
Mhm.
Wenn jetzt jemand zum Beispiel im 8. Haus den Löwe hat, dann wird er sagen, hey, ich übertreffe dich.
Ah, wirklich?
Während jetzt jemand den Fisch im 8. Haus hat, wird er wahrscheinlich dann vor jedem Vergleich sich fürchten.
Ah ja, also eher zurückziehen. Aha, spannend. Da kann man so viel rauslesen.
Jo.
Ja. Angenehm für dich.
Ja, es wird halt dann manchmal kompliziert, weil es läuft halt nicht immer wie am Reißbrett, dass ich sage, sondern es kann ein total anderes Zeichen da sein. Ein Planet, der sagt, na, ich stelle das ganze System auf den Kopf. So, und jetzt sagen wir mal, ich habe den urlustigen Jupiter im Haus der größten Krisen, aber da ist noch der Planet daneben, der eigentlich noch mehr Krise anzeigt. Was hast du denn das jetzt?
Ja, okay. Also es ist auch kompliziert, das Ganze zu durchschauen. Ja,
genau.
Ja gut, dann zum nächsten Haus.
Das, Haus,
das ist ja sozusagen für die Reisen, die höhere Bildung, hast du vorhin gesagt. Also alles, was so die Erwachsenenbildung betrifft.
Ja, es ist ein Schützehaus und der Schütze hat ja nicht umsonst seinen Pfeil damit. Mhm. Das heißt, es muss ja irgendwo hingehen. Das sind unsere Ziele.
Mhm.
Man könnte sagen, im dritten Haus auch eben das Lernen in der Kindheit. Mhm. Und daraus ergibt sich natürlich, wie wir als Erwachsene lernen.
Mhm.
Und auch die Schulzeit in der Schule. Es gibt ja viele Leute mit schwierigen oder sogar traumatischen Erfahrungen aus der Schulzeit. Kann man hier meistens sehen, ist dann oft ein Grund, warum man vielleicht erst später lernt oder ob man sich da wohlfühlt wie ein Fisch im Wasser oder ein Schütze im neunten Haus.
Mhm.
Aber hier sind die Ziele drin und auch unser Glauben.
Aha.
Ob Glauben ein
also
Thema
Religion
ist.
Also Religion und so, Philosophie und
Philosophie.
So.
Ja, Spiritualität würde ich sagen teilweise, das gehört eher ins zwölfte Haus.
Mhm.
Aber es sind eben, was wichtig ist, es ist das Ziel, der Plan selbst, dieses Day-to-Day, das kommt eigentlich aus dem sechsten Haus.
Mhm. Okay.
Aber ohne Ziel kein Weg. Das heißt, Leute, die extrem viel im sechsten Haus haben, die müssen sich ein bisschen auch bemühen, das neunte anzuschauen, auch wenn es nicht gegenüber liegt. Aber in dem Fall gibt es hier eine Verbindung. Denn wie finde ich raus, was ich langfristig, also was ich day-to-day ändern muss, wenn ich weiß, was das langfristig bedeutet.
Okay.
Ja. Und natürlich auch Optimismus, Pessimismus, wie sind wir da gepolt? Wenn jetzt mein neuntes Haus in Steinbock anfängt, dann bin ich wahrscheinlich maximal ein bisschen sarkastisch. Ja? Mhm. Schwarzer Humor.
Mhm.
Während wenn ich da zum Beispiel Widder habe oder Löwe, dann bin ich einfach sonnig und dann glaube ich an das Gute und dann bin ich wahrscheinlich ein Vertreter, Vertreterin von positiver Psychologie.
Mhm.
Und natürlich weiter reisen.
Mhm.
Zeichen, die natürlich Feuerzeichen, Luftzeichen sagen, jawohl, weiter reisen.
Mhm.
Während Erdzeichen da drin sagen, dann ist es auch das Ausland. Also wenn ich zum Beispiel Venus da drin habe, kann ich sagen, naja, da ist ja vielleicht sogar die Liebe eher im Ausland beschieden oder mit jemandem, der ganz anders ist als du.
Ah, ja? Voll spannend.
Oder Glück auf langen Reisen oder vielleicht sogar umziehen ins Ausland. Auch das würde uns das neunte Haus verraten. Wie gehe ich mit ganz anderen Kulturen um? Jemand, der Wassermann da drin hat, will das unbedingt haben und ist da total aufgeschlossen oder mit Schütze da drin oder mit Jupiter, während jemand mit Pluto oder Saturn. Mit Pluto zum Beispiel ist es sogar oft so, da kriegt man schon richtig einmal das Glaubenssystem der Eltern aufs Auge gedrückt und muss eigentlich da natürlich versuchen, sein eigenes zu finden, also Dogmen auch. Ja. All diese Dinge sehen wir da drin im neunten Haus.
Sehr gut, dann kommen wir ja zum nächsten. Hier habe ich mir nämlich was aufgeschrieben, und zwar die Spitze des 10. Hauses ist der MC.
Genau, Medium Zöli, der höchste Punkt im Horoskop. Oder wenn wir jetzt sagen, auf mittags oder Mitternacht auf der Uhr.
Ja, und da habe ich mir nämlich als Zusatz aufgeschrieben, Frage, ob man hier die Lebensaufgabe sieht.
Jein. Was ist die Lebensaufgabe? Im Horoskop wird die Lebensaufgabe natürlich durch mehrere Faktoren bestimmt. Typisch wäre es zu sagen, eben der Mondknoten. Mhm. Aber wenn man sich es genau anschaut, dann sieht man, ja, der MC sagt mir was. Mhm. Aber der MC sagt mir ein bisschen auch, wie ich mich so gebe da draußen in der Welt. Das heißt noch lange nicht, dass das mein Weg ist. Ja? Mhm. Ich muss schauen, wo ist der Planet vom MC? Wo ist der in meinem Horoskop? Mhm. Dann finde ich meine Lebensaufgabe. Und ein bisschen natürlich auch von den schwierigen Planeten. Mhm. Okay. Weil das, was ich kann, kann ich ja eh. Das kann doch wohl nicht meine Lebensaufgabe sein, ne?
Stimmt auch wieder.
Also Jein. Ein ganz klares Jein.
Okay, ich lieb's. Ja. Klares Jein. Aber das 10. Haus steht generell auch für Karriere, Berufung, Erfolg,
genau,
Status.
Genau, das ist unser total erwachsenes Ich und das wir in der Öffentlichkeit ausführen. Manche Leute sagen, der Aszendent ist Social Media. Ich finde, der MC ist Social Media. Mhm. Ja? Also das ist das Image, das wir verkaufen. Ja?
Oh, spannend.
Und vielleicht, oder unter Social Media wäre es dann von mir aus ja LinkedIn oder so, ja, also wo man halt sagt, boah, ja, es ist sehr wachsend dort, es hat Steinbock-Energie. Mhm. Es ist aber der höchste Punkt, also wir arbeiten darauf hin, angenommen, ich habe meine Sonne da drinnen, ja, es ist, dann wäre ich nicht glücklich, wenn ich jetzt nicht mich reinhauen kann irgendwo in einem Job. Also da bin ich mit so ein bisschen jeden Tag von mir aus häkeln und am Wasser sitzen. Nein, außer ich kann ein Business draus machen. Also ich möchte mich da über die Außenwirkung, das Gesellschaftliche, über die Arbeit, über die Karriere, möchte ich mich hier definieren. Schwierige Planeten, also wenn ich Uranus an meinem PC habe, dann, also das heißt schwierig, aber dann wird es erst einmal so sein, wie ich nach außen wirken kann, totalen Schwankungen und, ja, unterliegen. Das heißt, ich bin mal so, auch mein Berufsziel oder mein Lebensziel überhaupt wird wahrscheinlich mal so sein. Mhm. Wenn ich Stier da oben habe, dann, das waren früher die Leute, der Stier ist halt in den letzten Jahren, hat er sehr unstete Sterne, aber dann habe ich wirklich Leute kennengelernt, die 30 Jahre, 40 Jahre dieselbe Arbeit gemacht haben. Ja? Mhm. Jetzt kann man sagen, natürlich war früher immer so, ja, aber es gab früher auch schon Leute mit Uranus und mit dem C, die das nicht gemacht haben.
Ja.
Und das heißt, ist dieser Weg wieder linear? Ist es eher ein Zickzack-Kurs? Mhm. Fange ich eher schon früh an? Oder nehme ich mir Zeit? Bin ich mehr der Typ, der sagt, ich lerne und probiere? Brauche ich das überhaupt? Mhm. Ja? Und wie gesagt, nicht vergessen, die Verbindung von MC zu IC, also von höchsten Punkt zum tiefsten Punkt, wo ich herkomme, wo ich hingehe. Warum? Ja? Wie kommt das? Mhm. Die Planeten, die da unten sind, haben auf die da oben eben auch Einfluss. Das darf man nie vergessen. Das heißt, es steht automatisch eine Opposition.
Sehr spannend.
Mhm.
Sehr, sehr spannend.
Aber wenn jetzt jemand sagt, was will ich werden? Mhm. Was soll ich werden? Wo liegen meine Talente? Dann schaut man sich unter anderem, natürlich eben auch zweites Haus haben wir gesagt, was habe ich so mit? Fünftes, was tue ich gern? Zehntes und natürlich auch dann Merkur, weil der Planet dazu und Mond. Schaut man sich das an, was da möglich sein könnte.
Sehr, sehr spannend. Dann, wir gehen ins Haus der Freundschaften, Netzwerke und Zukunftsvisionen, habe ich hier aufgeschrieben.
Das ist Wassermann. Und wo der Wassermann ist, da sind wir immer Teil der ganzen Welt. Da sind wir nicht allein. Ja? Ja. Das heißt, Menschen mit vielen Planeten da drin sind alles nur nicht allein. Genauso wie im 7. Haus.
Ja.
Außer ich habe hier Saturn oder Pluto drin, dann tue ich mir schwer mit Menschen und dann bin ich lieber allein. Hier haben wir alle Dinge, die Menschen so machen, um zusammen zu sein. Mhm. Ja, jede Form von Community, Vereinsdenken, auch politische Parteien, also Leute mit einem Mars da drin oder einer Sonne könnten auch ganz gute Politiker werden, ja, auch wenn man das heute nicht mehr so empfiehlt, aber die lieben das, ja, mit den Gleichgesinnten zu sein. Ja. Mhm. Überhaupt, wenn ich da weichere Energien drin habe. Ja.
Sollte man mal sich unsere Politiker mal astrologisch anschauen, wer da so weichere Energien hat.
Ja. Also es zeigt uns auch, bin ich ein Teamplayer oder nicht. Mhm. Ja. Wenn ich Mars da drinnen habe, dann wird es schwieriger, weil dann will ich immer den Ton angeben. Mhm. Ja. Während wenn ich den Mond da drin habe, dann bin ich automatisch, ganz von natürlich kann ich mit dem umgehen, ja, und kann die Leute eigentlich ganz gut neben mir existieren lassen. Mhm. Und es sind die Freundschaften. Mhm. Ja. Also da sehen wir, wie bin ich in Freundschaften? Bin ich eher der Typ, der initiiert? Bin ich der Typ, der jetzt ganz einfach auf ihn anspricht? Habe ich lebenslange Freundschaften? Bin ich da loyal oder muss ich da auch so alle paar Jahre ein bisschen durchmischen? Das zeigt uns alles, das 11. Haus und Zukunft. Ja. Zusammen mit dem 9. Haus, hier geht es wirklich so um Visionen. Hier kann man echt tolle Ideen haben. Das 11. Haus, Leute mit einem betonten 11. Haus, sind die Ideenfabriken unter den Menschen. Ja. Heißt nun, das sagt uns noch nicht, ob man dann das auch macht, aber die können wirklich so blitzhafte Einsichten haben. Astrologie, ja, und auch diese Formen der Esoterik gehört traditionell zum 11. Haus. Ah, das ist auch da, wenn man im 11.
Gar
Haus
nicht Planeten zum 12.
hat. Nein, die Erzählung zum, man braucht auch ein bisschen 12. Haus oder Neptun dazu, aber die Astrologie untersteht eigentlich stark auch dem Uranus, mit Neptun zusammen.
Voll spannend.
Ja.
Ja, dann, wir haben es jetzt kurz schon angedeutet, das 12. Haus, das steht ja für die Spiritualität, auch für den Rückzug habe ich mir aufgeschrieben, die Fischenergie.
Ja, wir haben schon gehört, um das 12. Haus besser zu verstehen, es gibt nämlich oftmals auch so ein bisschen wie beim 8. Haus, hört man viel, aber man kann sich schwer vorstellen, was heißt denn das jetzt. Ja? Mhm. Also das 6. Haus, haben wir gesagt, sind unsere Routinen, unsere Strukturen und im 12. Haus geht das alles ein bisschen nicht verloren, aber da gibt es diese Grenzen nicht, da gibt es die Strukturen nicht. Das heißt, alles, was überall irgendwo hinfließen kann, es fängt an bei den Körperflüssigkeiten, wie bei der Lymphe oder so, ja, das kann man sich schon mal vorstellen, geht weiter zu den Träumen, Schlaf. Wie wir schlafen, wie wir mit Genussmitteln umgehen, ob wir einen Hang haben zu Drogen, ja, ob wir musikalisch sind, ob wir uns sehr verlieren können in Filmen und in Kunst und in Musik. Also alles, was einfach so vor sich hin, ja, wo es leicht ist, irgendwie in was reinzukippen. Deswegen sind aber auch sehr viele Künstler da drinnen. Ja. Das andere, was
spannend.
Ja, die eine starke 12. Hausbetonung haben, und da kommt dann wahrscheinlich aber auch diese Zuschreibung von wegen, man ist halt im Leben ein bisschen lost. Ja. Mhm. Ist aber nicht jeder. Mhm. Dann ist das 12. Haus alles, was unausgesprochen ist, alles, was man nur fühlen kann.
Die verborgenen Themen.
Genau. Das heißt auch Dinge, die man nicht sehen kann. Und ich habe ein starkes 12. Haus und ich arbeite tatsächlich mit Sachen, wo andere sagen, das gibt es gar nicht. Und für mich ist es meine Arbeit. Ich arbeite nur mit Gefühlen oder mit Gedanken. Wenn man jetzt ein starkes 12-besetztes Haus hat, tut man sich aber oft schwer rauszukommen. Ja, weil es ist versteckt. Es ist eben, manches ist auch unbewusst, aber ich würde sogar sagen, im 8. ist es Ärger. Mhm. Im 12. spürt man es ein bisschen mehr. Da wissen wir eigentlich auch, wir sind uns da, früher hat man gesagt, da sieht man seine Feinde.
Aber ich wollte gerade sagen, ich habe mir das nämlich aufgeschrieben, was hat das mit Feinden zu tun?
Na, man selbst. Ach, hier sind die ganzen Schattenseiten, die Dinge, die man nicht, ja genau, die Dinge, wo man sich selbst sabotiert, das kann das 12. Haus auch zeigen. Mhm. Das heißt, wir sind unser eigener Feind. Ja, früher natürlich im Mittelalter oder so, na klar, da hast du, aber heute ist weniger so, dass ich sage, klar kann es hin und wieder zeigen, dass Unehrlichkeit von gewissen Menschen, das kann sich mit Planeten verstärken. Mhm. Aber es ist letztlich die Selbstsabotage da drin auch. Und wie gesagt, aber man kann extrem vieles spüren, also Leute, die künstlerisch tätig sind, aber auch in der Marktforschung, weil man einfach spürt, was die Leute wollen. Mhm. Und deswegen gibt es total viele Stars, man würde jetzt glauben, es sind immer nur die 5 Five-Hauser, aber es sind ganz viele 12-Hauser, weil die Leute auch viel auf die projizieren. Sie sind gar nicht so, aber sie erspüren.
Sie geben den Raum dafür. Spannend.
Viele Stars haben starken Neptun. Das ist auch dann dieses, was dem man Fan wird und man schreibt diesen Leuten alles Mögliche zu. Also das ist auch, was im 12. Haus da ist, ist nicht so klar. Spannend. Aber wenn man jetzt zum Beispiel Merkur da drinnen hat, dann ist es wirklich so, dass man eine Fähigkeit hat, Gedanken zu lesen, aber man muss ein bisschen aufpassen. Ja, was man dann damit macht, mit Venus zum Beispiel, ich habe auch Venus im 12. Haus, ich liebe alles, was mit Kunst, Natur, das ist für mich wirklich so, für mich ist ein manchmal ein Sternenhimmel oder ein Sonnenuntergang, ich schwöre es, dass ich könnte heulen. Das ist echt, das liebe ich in meinem 12. Haus, was ich nicht so dann liebe, dass ich eben manchmal keine Grenzen kenne, aber deswegen war für mich schon früh klar, ich lasse die Finger von gewissen Dingen, weil schwierig, ja. Und natürlich sehr sozial. Zusammen mit dem 6. Haus auch Gesundheitsbereich, psychologischer, Sozialbereich, kreativer Bereich, solche Berufe. Ja, und Fische. Alles im, das ganze Spektrum. Von gut bis nicht so gut.
Es ist sehr spannend. Also ich finde es ja so interessant, weil man muss ja dazu sagen, ich denke ja gleich immer mit, was so für meinen Birthchart irgendwo steht. Und ich habe meinen Schützen im 12. Haus wieder.
Aber du musst schauen, in welchen Zeichen beginnt dein 12. Haus? Beginnt es im Schützen oder im Skorpion?
Das habe ich jetzt nicht nachgeschaut.
Ja, das ist eben das. Oft, wenn es über zwei Zeichen geht, dann müssen wir uns anschauen, was in der Spitze steht.
Ich glaube, es ist auf 1 Grad bei Schütze.
1 Grad Schütze. Na, dann ist vielleicht noch wirklich nur Schütze. Ja, dann gibt es natürlich gewisse Schütze-Traits, aber dadurch, dass dein Mond in Schütze ist, das ist wieder ein Sonderfall, dein Aszendent in Schütze, kannst du dein Schütze sein trotzdem nicht verstecken.
Eh nicht, aber ich fände es voll spannend, weil dieses das Unterbewusstsein war, also ich muss auch sagen, bei mir gab es einen Awakening-Moment und zwar irgendwann mal habe ich mir meinen Birthchart angeschaut und da stand eben diese ganzen Schützen-Sachen drinnen und eben auch, und ich weiß, dass das damals das 12. Haus war, eben die Suche nach Freiheit, Wahrheit und Sinn stand irgendwie so da. Weil diese Schlagworte habe ich mir einfach gemerkt. Und auch, dass mir lange Reisen helfen werden und fremde Kulturen. Und der Fun Fact ist, ich habe ja erst meine erste große lange Reise, also richtig, wo ich alleine verreist bin, nach Thailand. Da war ich ja schon 28.
Das ist eigentlich ein Wahnsinn für einen Schütze-Aszendenten. Mhm. Man muss mit Mond in Schütze, sollte man eigentlich schon sofort in der Schule ein Austauschsemester machen.
Ja, ich habe im Ausland gelebt, aber ich meine so richtig die Fernreise an sich war erst mit 28. Also so das, aber ich habe mich immer danach gesehnt. Und ich schwöre dir, das war ein Turning Point in meinem Leben, wie ich angefangen habe, wie ich gemerkt habe, das macht was mit mir, habe ich mich angefangen mit der Astrologie so stark zu beschäftigen, weil ich gemerkt habe, hey, da gibt es irgendwie für mich eine Antwort auf das, was mir immer irgendwie, ich habe es gespürt, aber ich konnte es nicht greifen, was es ist. Und das hat sich damit dann so, ich weiß nicht.
Ja, das ist aber total der Vibe, den du auch gibst jetzt vom 12. Haus, wo man halt sagen würde, ja, okay, totale idealistische. Ja. Vorstellung. Es gibt halt viele Menschen, gerade mit Sonne, wenn man Sonne im 12. Haus, 8. Haus, 6., 4., dann gibt es auch immer viel, was Schwieriges, muss man auch ehrlich gesagt sagen. Aber wo der Schütze ist, da schaffen wir das tatsächlich. Sagen, hey, das ist doch eigentlich cool.
Ja, es hat mir voll geholfen. Ja. Also es hat mir auch geholfen, mich selber neu zu ordnen. Weil ich habe davor schon ein bisschen gestruggelt, so wohin gehe ich, was mache ich und so weiter. Das ist jetzt nicht typisch 12. Hausthema, aber es hat mir damals gesagt, dass ich solche, also jetzt, weißt du, typisches Internet, man liest vielleicht auch das, was man lesen möchte.
Ja, aber es bleibt halt manchmal was hängen und das
die Wahrheit,
dem.
Freiheit und so, dass das wichtig ist. Und das stimmt auch. Also der Sinn in meinem Leben wird immer wichtiger, auch wohin es gehen soll. Ja. Es ist voll spannend. Also ich kann jedem nur raten, einmal bei der liebsten Barbara sich ein Reading geben zu lassen in dem Bereich. Ich habe es ja selber schon ein paar Mal gemacht. Es ist immer auch etwas, was man neu entdeckt. Also es ist ja nicht voll. Jedes Jahr, nicht nur, auch das eigene Birth Chart lernt man immer wieder neu, wenn man
so
mit anderen Aspekten es sieht.
So ist es.
Ja, danke dir vielmals. Wir haben heute was über die Häuser gelernt. Das nächste Mal schauen wir uns die Aspekte an.
Mhm.
Du hast das eh schon ein paar Mal schon ein bisschen so angedeutet, wie was ist.
Quadrate, Trigone, diese Wörter, diese komischen.
Ja, die finde ich eigentlich am schwierigsten, muss ich ehrlich sagen. Aber auf das freue ich mich schon sehr, das mit dir zu besprechen, weil da habe ich dann 1000 Fragen. Und dann haben wir auch noch die Mondknoten vor uns, habe ich mir aufgeschrieben.
Genau, diese Special-Sachen, die wir jetzt nicht unter Planeten und Häuser, wie zum Beispiel Mondknoten, ein bisschen Lilith, ein bisschen Chiron, wenn du jetzt noch Bahnhof verstehst, passt, weil genau das erklären wir dann, was das bedeutet.
Sehr gut. Und dann sage ich bis dahin, Pussy, Baba.